Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, es ist Dienstag, der 21. Januar 2025 und zum ersten Mal, seit ich diesen Podcast führe, und das mittlerweile seit 15 Monaten, muss ich sagen, dass ich nicht nur Israel im Krieg sagen kann, sondern Israel im Krieg, aber auch gleichzeitig im Normalzustand. Das gehört jetzt mittlerweile nicht mehr in den Untertitel, sondern tatsächlich in den Titel, weil in welchem Zustand wir uns jetzt befinden, ist es ein Kriegszustand, ist es ein Normalzustand, es ist sowohl als auch. Und auch viele von euch, die diesem Podcast natürlich seit vielen Monaten folgen, ihr wisst, dass ich das schon sehr oft erwähnt habe, dass man hier in Israel im Endeffekt ungefähr 2-3 Monate nach Kriegsausbruch 2 parallele Realitäten hatte. Eins natürlich die Kriegsrealität und parallel dazu eine normale Realität des Lebens, so wie ihr in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz zur Arbeit geht, feiern geht, essen geht, trinken geht, mal einen Geburtstag feiert, mal irgendwo Urlaub macht. So war das auch der Fall und ist es der Fall hier in Israel. Es sind 2 parallele Realitäten, die nicht nur jetzt stattfinden oder seit dem 7. Oktober 23 oder kurz darauf, sondern eigentlich, wenn ihr mich fragt, seit der Gründung des Staates Israels im Jahr 1948. 2 parallel laufende Spuren, 2 parallele Realitäten, jeweils mit unterschiedlicher Intensivität und hin und wieder Berührungspunkten, je nachdem natürlich, wie man involviert ist im Kriegsalltag, im Kriegsgeschehen und im Antiterroreinsatz. Das heißt, wenn man einen Sohn oder eine Tochter hat, die in der israelischen Armee dient und irgendwo vorne involviert ist, an der Front, im Einsatz, dann ist man natürlich sowohl im Normalzustand als auch im Kriegsalltag zu Hause. Oder wenn man jemanden seiner Liebsten verloren hat, vor kurzem wegen einem Terroristen, der einen Terroranschlag ausgeführt hat, oder jemand in seinem näheren Umkreis jemanden kennt, der verwundet wurde durch einen Terroranschlag, dann ist man auch in 2 Realitäten zu Hause. Oder wisst ihr was, das beste Beispiel, wenn man zum Beispiel in der Stadt Sderot gelebt hat seit dem 7. Oktober oder an der Nordgrenze in der Nähe des Libanons und dort unter ständigem Sirenenalarm sich in Schutzbunker bringen musste, unter Raketenbeschuss in Lebensgefahr war monatelang oder vielleicht sogar auch irgendwann evakuiert wurde, weil man in der Nachbarschaft an der Grenze zu Gaza oder Libanon einfach nicht mehr leben konnte, und woanders seine Zelte gezwungen wurde aufzuschlagen, irgendwo im Zentrum des Landes, dann hat man da auch 2 parallele Realitäten, die jeden Tag gemeinsam und parallel zueinander laufen. Ein kurzes Beispiel, stellt euch vor, ihr wärt eine Familie, die im Norden des Staates gewohnt hat und jeden Tag von der Hisbollah beschossen wurde, dann aber evakuiert wurden und dann jetzt in Kfar Saba, nördlich von Tel Aviv, irgendwo in einem Hotel oder in einem Kibbutz untergekommen seid. Also habt ihr einerseits natürlich eine neue Realität, eine Alltagsrealität, wo ihr halt im Leben seid, wo eure Kinder vielleicht auf eine neue Schule gehen, wo man eventuell nicht mal unter Beschuss gelebt hat, wie in den ersten Wochen und Monaten seit Kriegsausbruch. Aber man lebt halt nicht mehr in seinen eigenen 4 Wänden. Und die Kinder gehen nicht auf die Schule, auf die sie bis jetzt gegangen sind. Und auch Freunde aus der eigenen Nachbarschaft leben jetzt nicht mehr in der neuen Stadt Kfar Saba, sondern einige wohnen nach Eilat evakuiert, andere nach Ashdod evakuiert. Und das Leben, was man vorher hatte, hat man plötzlich nicht mehr. Und deshalb sind auch in dem Fall es 2 Realitäten, die man vor Augen hat. Eine Kriegsrealität und einen Normalzustand. Wobei, was ist normal hier im Nahen Osten und was ist normal auf dieser Welt? Was ist normal? Das ist eine Frage, eine fast schon philosophische Frage. Wahrscheinlich hat jeder einzelne von euch und auch ich, wir haben da unsere eigenen Gedanken zu, was normal bedeutet. Doch jetzt sind wir tatsächlich in einer neuen Realität. Ein neues Normal, sage ich jetzt mal, hat begonnen. Spätestens nach der Waffenruhe mit dem Libanon bzw. Hisbollah, jetzt auch mit der Waffenruhe vis-à-vis Gaza bzw. Hamas, sind wir natürlich jetzt in einer erneut neuen Phase eingetreten, wo es natürlich um einiges ruhiger ist als bis vor wenigen Wochen und Monaten. Und natürlich sehen wir auch die Früchte der Ruhe und der diplomatischen, sage ich jetzt mal, Verhandlungen hinter den Kulissen. Und diese Früchte sind natürlich die ersten drei weiblichen Geiseln, die am Sonntagabend das Krankenhaus Sheba Tel HaShomer in Ramat Gan erreicht haben. Ich war selber vor Ort, habe die Damen nicht live sehen können, aber sie sind in Ambulanzen an mir vorbeigefahren. Und das nach 471 Tagen in Geiselhaft. Eine wirklich üble Situation, ein Albtraum von 471 Tagen ist somit einerseits, kann man sagen, zu Ende gegangen, weil sie wieder zurück sind in Israel, in der Heimat, bei ihren Liebsten. Aber wisst ihr was? Wenn diejenigen, die nach 50 Tagen Geiselhaft rausgekommen sind und jetzt auch über ein Jahr später sagen, dass sie noch ganz, ganz tief irgendwo sich im Tunnel der Hamas befinden in ihren Gedanken und schwer traumatisiert sind, dann gehe ich davon aus, dass viele der befreiten Geiseln, wahrscheinlich auch die drei Frauen von Sonntagabend, aber auch die restlichen, hoffentlich alle Geiseln, die verbliebenen 94, die in den nächsten Monaten hoffentlich alle in Freiheit kommen werden, dass sie wahrscheinlich für ihr ganzes Leben bestraft sein werden. Weil diese Erfahrung, die sie dort gemacht haben, das wird sie wahrscheinlich nie wieder verlassen. Ich gehe davon aus, dass man auch nicht mehr normal schlafen kann und nicht mehr normal träumen kann. Das ist eine Realität, in der wir uns seit dem 7. Oktober jetzt natürlich alle befinden. Aber drei Früchte haben wir gesehen. Das sind natürlich drei junge Frauen, deren Leben wir gerettet haben, dank natürlich auch militärischem Einsatz, aber auch dank geopolitischen Entwicklungen. Das habe ich auch oft hier im Podcast erwähnt, wie zum Beispiel die Wahl Donald Trumps in Amerika, aber dazu später. Am selben Abend, am Sonntagabend, wurden dann auch 90 palästinensische Gefangene, größtenteils Frauen und junge Männer, teilweise Jugendliche aus israelischen Gefängnissen rausgelassen in den Ostteil von Jerusalem und Judäa und Samaria, Westbank. Das waren Frauen und junge Männer, die teilweise in Sicherheitsgewahrsam sich befunden haben, weil sie von ihnen eine Gefahr ausging. Aber sie sind noch nicht die Hardcore-Terroristen bzw. Mörder mit Blut an den Händen, die in den nächsten Wochen und wahrscheinlich Monaten in den kommenden Phasen dann freigelassen werden. Einige dieser Mörder, also um die 200 bis 300 Mörder und Terroristen mit extrem viel Blut an ihren Händen, haben mehrmals lebenslänglich bekommen und einige von ihnen werden, wie gesagt, wenn alles glatt laufen sollte, wieder in Freiheit sein. Der Inlandsgeheimdienst, der Shabak oder Shin Bet, hat vor kurzem bekannt gegeben, dass 82% der freigelassenen Gefangenen und Terroristen aus dem Gilad Shalit-Deal, daran könnt ihr euch wahrscheinlich erinnern, für Gilad Shalit, der entführt wurde in den Gazastreifen, wurden im Endeffekt über 1000 Palästinenser freigelassen. Ungefähr 82% von ihnen sind rückfällig geworden und sind wieder zurück in die Terrorinfrastruktur gegangen. 15% von ihnen haben danach wieder aktiv Terror durchgeführt und Blut fließen lassen. Eine krasse Statistik, muss ich sagen. Und es würde natürlich hier niemanden, absolut niemanden wundern, wenn einige der Frauen und jungen Männer, die jetzt am Sonntagabend freigelassen wurden, wieder zum Messer greifen werden, wieder in die Terrornetzwerke zurückgehen werden. Und das ist erst der Anfang, weil das ist die erste Ladung und es werden noch sehr, sehr viele Ladungen von befreiten Terroristen und Gefangenen folgen. An der Zahl werden es am Ende dieses Prozesses, so wie es aussieht, knapp 2000 sein. Die nächste Freilassung israelischer Früchte oder vier weiblicher Geiseln, und mit Früchten meine ich natürlich alle Geiseln, die sich in Geiselhaft befinden im Gazastreifen, ob alte Männer, junge Männer, Frauen, Kinder, Kranke, wer auch immer sich dort befindet, ist natürlich eine Frucht, die wir retten wollten und nach wie vor wollen. Und die nächsten Früchte, die wir ernten werden, das wird höchstwahrscheinlich am kommenden Samstag passieren, wo vier weibliche Geiseln freigelassen werden sollten. Am Freitagnachmittag müsste laut Plan die Hamas bekannt geben, wer die vier weiblichen Geiseln sein werden. Wir müssen alle hoffen, dass das wirklich diesmal passieren wird, dass sie sich an die Regeln halten werden, die vereinbart wurden in Doha, in Katar, weil vergangene am Samstag beziehungsweise jetzt bei der ersten Freilassung haben sie sich nicht daran gehalten. Es wurden keine Namen bekannt gegeben am Tag vorher von den drei freigelassenen Frauen. Wir müssen hoffen, dass das diesmal stattfindet, dass somit die Situation auch ein Stück weit klarer ist, als dass man immer irgendwie bis zum letzten Atemzug nicht weiß, was genau auf einen zukommt. Aber das alles natürlich macht die Hamas bedacht und komplett kalkuliert. Sie wird wieder auch die nächste Situation, in der sie Geiseln freilassen wird, wird sie wieder für ihre eigene Propaganda natürlich nutzen. Sie wird wieder Videos filmen und wird wieder alles daran setzen, als großer Sieger dazustehen. Und das natürlich nicht fürs Publikum im Westen, sondern in erster Linie fürs Publikum in der arabischen Welt. Ja, sowohl unter den Palästinensern als auch in der arabischen Welt und auch auf deutscher Straße. Für die Araber auf deutscher Straße, besonders diejenigen, die Hamas unterstützen, gerade auch in Berlin haben wir ja gesehen, all diese Kundgebungen, die am 7., spätestens 8. Oktober 2023 begonnen haben. Da gibt es ja sehr viele, die einen auf Pro-Palästina tun, aber im Endeffekt pro-Hamas sind, pro-Terror sind, pro-Islamo-Faschismus sind. Sie sprechen auch nicht um den heißen Brei, sie zeigen es, indem sie auf ihren T-Shirts zum Beispiel den Sprecher des bewaffneten Flügels der Hamas abgebildet haben, Abu Ubaida, und auch Yihya Sinwar feiern den Megaterroristen, der natürlich für all für diese Kriegssituation zuständig ist, fürs Massaker des 7. Oktober verantwortlich war und zum Glück von uns, von der israelischen Armee, eliminiert wurde. Die Hamas wird die nächste Geiselbefreiung natürlich wieder nutzen, wird wieder Videos drehen, in denen es so den Anschein werden sie versuchen zu erwecken, dass ganz Gaza hinter ihnen steht. Sie hat auch jetzt bei der ersten Freilassung Videoaufnahmen gemacht, wo man wirklich im Gefühl hatte, weil es halt aus einer bestimmten Perspektive gefilmt wurde, dass dort irgendwie tausende Palästinenser drumherum stehen und Hamas bejubelt wird. Aber im Endeffekt gibt es auch Videoaufnahmen, Zoom-out, Videoaufnahmen von oben, aus der Vogelperspektive, wo man dann plötzlich sieht, dass es sich gerade einmal um einige hundert Unterstützer der Hamas beziehungsweise Schaulistige, die dort in der Umgebung waren, handelt, sowohl als auch wahrscheinlich und inmitten dieses ganzen Geschehens natürlich dann einige Dutzend maskierte, schwer bewaffnete Hamas-Mitglieder, die das Ganze dort geleitet haben. Also es ist mehr wirklich Schein als Sein. Sie wollen damit natürlich zeigen, dass sie nicht gebrochen sind, dass sie nicht eliminiert wurden, dass sie immer noch das Sagen haben im Gazastreifen. Und das an sich ist natürlich etwas, was man hier in Israel sehr schwer verkraftet. Aber das Herz ist halt gut gelaunt und der Kopf, sage ich jetzt mal, arbeitet jetzt wieder endlich mit weniger Druck, weil man natürlich das Lächeln dieser drei befreiten Frauen gesehen hat. Und das ist alles, was zählt. Ohne natürlich alles andere unter den Tisch zu kehren. Hamas hat angekündigt, Khalil El-Khaye hat angekündigt, dass sie weitere 7. Oktober-Massaker ausführen werden, Das hat er nicht zum ersten Mal jetzt am Sonntag wieder gesagt, sondern im Laufe der letzten Monate gab es immer wieder Hamas-Unterstützer, die das immer wieder ganz klar gesagt haben. Und in der Regel lassen sie auf Worte auch Taten folgen. Das sollte eigentlich niemanden mittlerweile überraschen. Wir haben es am 7. Oktober gesehen, mit wem wir es zu tun haben. Man darf sie nicht unterschätzen. Und das ist ein großes Problem hier auch in Israel und überhaupt im Westen, dass man oft logisch nicht nachvollziehen kann, wie diese Terroristen, wie diese Islamofaschisten ticken. Man geht von unserer westlich freien Logik aus und denkt sich, naja, lohnt sich nicht für die, warum sollten die das denn machen? Ja, und genau da liegen wir alle falsch, weil sie ticken anders. Bei ihnen gibt es bestimmte Dinge, die wir nicht kennen. Märtyrertum, Dschihad, heiliger Krieg, für eine Sache ihr Leben lassen, ganz gleich, ob man weiblich, männlich, jung oder alt ist, die anscheinend heilig ist, das wird ihnen zumindest so in den Kopf gesetzt, Juden massakrieren, Juden ermorden, alle, die nicht so sind wie sie, Verräter in den eigenen Reihen am Kran aufhängen, das alles wird natürlich von ihnen dort massenweise verbreitet und indoktriniert und da verstehen wir oft nicht, wie sie ticken oder müssen wir in Zukunft vorsichtiger sein, die Lektionen lernen aus dem 7. Oktober und genau das tut die israelische Armee, indem man jetzt natürlich, während man in Gaza jetzt ein Stück weit, während die Ruhe dort oder eine gewisse Ruhe erst einmal eingetreten ist, dass man den Fokus natürlich komplett auch wieder auf Judäa und Samaria, auf die Westbank legt, wo auch gestern wieder Dinge passiert sind, wo es immer mal wieder Situationen gibt, wo der Terror zuschlägt, wo mittlerweile auch, das habe ich hier im Podcast erzählt, es auch eine Art Konkurrenzkampf zwischen den verschiedenen palästinensischen Fraktionen gibt, wo die Hamas, der islamische Dschihad, in Jenin vor allem, aber nicht nur, besonders in Samaria, im nördlichen Westjordanland, dort ihren Kopf gehoben haben und die palästinensische Autonomiebehörde gegen sie vorgeht, auch mit Einsatz von Waffen. Und dort Blut fließt, indem Palästinenser gegen Palästinenser im Einsatz sind und die israelische Armee natürlich sich auch stärker positioniert, weil man höchstwahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten dort eventuell intensiver im Antiterrorkampf sein wird, in Judäa und Samaria, im Westjordanland. Also da ist gut möglich, dass nachdem wir im Libanon ein Stück weit erst einmal Ruhe ist ein Stück weit Ruhe eingekehrt, kann man sagen, und im Gazastreifen eventuell jetzt für die nächsten Monate kann es sein, dass eventuell es jetzt schon anfängt, stärker zu brodeln in Judäa und Samaria, Westjordanland. Mal schauen, was sich dort entwickeln wird. So, und jetzt zum Elefanten im Zimmer, beziehungsweise auf der Welt. Trump is back. Und er hat gestern und auch heute direkt Kante gezeigt und das macht er auf heftige Weise, so ist er nun mal drauf, indem er nicht nur ankündigt, sondern auch direkt vollstreckt. Wie zum Beispiel den Rücktritt aus der WHO, der Weltgesundheitsbehörde oder Organisation. Und er hat auch Sanktionen gegen Israelis, die in der Region Judäa und Samaria, also im Westjordanland, aktiv waren und sind. Sanktionen, die verhängt wurden von der Biden-Administration, hat er komplett rückgängig gemacht, also gestrichen. Und er hat auch im Laufe seiner Inaugurationsansprache das Thema der Geiseln erwähnt und da ganz klar natürlich gezeigt, wie wichtig ihm das auch ist. Im Rahmen seiner Bemühungen, so sagt er in Zukunft auch als Friedensvermittler weltweit, im Einsatz zu sein und aus seiner Sicht, und das sieht Israel genauso, wenn man Frieden will, dann schafft man das nur aus einer Position der Stärke. Nur wenn man stärker ist, kann man all diese verschiedenen, im Nahen Osten sind es in erster Linie natürlich radikal islamofaschistische Staaten, Führer, Milizen, Organisationen, Banden, Clans, wie auch immer. Wenn man die in Schach halten will, von Afghanistan über den Jemen, Gaza, Libanon, Syrien, wieder runter nach Nordafrika und darüber hinaus, kann man das nur aus einer Position der Stärke und in Kooperation natürlich mit Partnern, die gleichgesinnt sind. Im Endeffekt kann man den Konflikt im Nahen Osten aus verschiedenen Perspektiven wahrnehmen. Wenn man die Perspektive der Israelis und des freien Westens, wenn man aus dieser Perspektive betrachtet, dann hat man einen gewissen Blickwinkel auf die Realität. Man kann aber auch verzerrt bzw. naiv auf den Nahen Osten schauen und diese Perspektive, diese naive und verzerrte Perspektive stärkt in erster Linie natürlich direkt oder indirekt, je nachdem, die islamofaschistischen Elemente in der Region. Die ersten, wie gesagt, die auf den Nahen Osten aus der Perspektive der Israelis und des freien Westens schauen, die gegen radikalen Islamofaschismus sind, die betrachten die Realität natürlich in erster Linie mit Blick auf die Geiselbefreiung und auf das Recht Israels, sich zur Wehr zu setzen, sich zu verteidigen, no matter what. Die Letzteren, die eher naiv und verzerrt und bla bla bla, die betrachten in erster Linie den Nahen Osten, indem sie den Fokus auf das Leid der Menschen in Gaza legen und die Zerstörung dort im Gazastreifen, ohne, großgeschrieben ohne, ganz klar Hamas und ihre direkten und indirekten Unterstützer in der Region und in den Vereinten Nationen dafür schuldig zu sprechen. Ich gehe davon aus, dass viele von euch im Team 1 sind, also die Realität mehr oder weniger wie ich wahrnehmen. Und das motiviert mich, das habe ich euch hier auch mehrmals gesagt, das sollte auch euch motivieren, weil ihr seid viele Tausende, die ihr mir hier zuhört, die ihr hier meiner Meinung seid. Und was bleibt uns anderes übrig, als weiter zu kämpfen? Fürs Gute, fürs Richtige, auch für die Geiselbefreiung nach wie vor, aber auch allgemein für eine Welt, in der wir unsere Kinder, unsere Liebsten aufwachsen sehen möchten. Sonst, wenn wir das nicht tun, wird das Böse übernehmen. In so einer Welt will ganz bestimmt keiner von uns leben.